Frankfurt, Köln und Freiburg, München statt. Und hier noch einmal die Übersicht. Im US-Repräsentantenhaus hat die Sitzung über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump begonnen. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat das Klimapaket gebilligt. Die Autohersteller PSA und Fiat Chrysler haben ihre Fusion beschlossen. Das Wetter. In der Nacht vor allem in der Mitte sowie in Teilen des Ostens und Südens gebietweise Nebel, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen in den Niederungen ganztägig neblig trüb, sonst freundlich. 6 bis 15 Grad. Und die weiteren Aussichten am Freitag im Osten teils neblig trüb, teils sonnig. Im Westen stark bewölkt und wieder Regen. 7 bis 16 Grad. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, 23.10 Uhr, die Verkehrslage. Die A7 Flensburg Richtung Hamburg ist zwischen Hamburg-Schnelsen Nord und Dreieck Hamburg Nordwest für Markierungsarbeiten gesperrt bis morgen früh 5 Uhr. Und A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf-Wersten 1 Kilometer Stau. Dort ist wegen Bauarbeiten nur ein Fahrstreifen frei.
Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Eines wollen die US-Demokraten um jeden Preis verhindern. Den Anschein, sie hätten Freude an einem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Heute Nachmittag hat die Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die entscheidende Sitzung zur Einleitung des Impeachments mit diesen Worten begonnen.
It is tragic that the president's reckless actions make impeachment necessary. He gave us no choice.
Tragisch sei es, dass die rücksichtslosen Handlungen des Präsidenten das Impeachment notwendig machten. Er hat uns keine Wahl gelassen, so die Demokratin. Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten in Washington und ich spreche mit Konstanze Stelzenmüller von der Brookings Institution. Außerdem Verkehrsminister Andreas Scheuer unter Druck, weil er Mautunterlagen nachträglich als geheim einstufen lässt. Mit der Fusion von Fiat Chrysler und Peugeot Citroën entsteht ein Autoriese und in Polen protestieren Zehntausende gegen die Justizreform der Regierung. Seit mehreren Stunden sitzen die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus zusammen. Am Ende der Debatte sollen sie abstimmen, ob Anklage erhoben wird. Anklage gegen den amtierenden US-Präsidenten auf Amtsenthebung. Thilo Kössler, Deutschlandfunk-Korrespondent in Washington. Sie haben die Debatte seit heute Nachmittag verfolgt. Wo steht die Debatte denn gerade?
Also inhaltlich dreht sich die Debatte um immer dieselben Punkte. Auf der Seite der Demokraten werden die Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses begründet. Auf Seiten der Republikaner stoßen diese Vorwürfe auf eine Front der Ablehnung. Formal befindet sich das Repräsentantenhaus in der Phase der Aussprache, die nach genauen Regeln verläuft. Es gibt je einen Vorsitzenden auf jeder Seite, der jeweils einen neuen Redner ans Pult bittet und ihm 1 bis 2 bis 3 Minuten Redezeit gewährt. Zuvor überziehen sich die beiden Vorsitzenden in kurzen Repliken jeweils mit Argumenten. Das Ganze kann dauern. 6 Stunden sind für diese Debatte angesetzt. Abgestimmt wird in etwa 2-3 Stunden. Über das Ergebnis kann es keinen Zweifel geben. Die Demokraten haben hier im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Und diese Mehrheit ist so stabil, dass das Impeachment-Verfahren sicher auf den Weg gebracht werden kann. Aber wir wissen alle im Senat, wo das Impeachment-Verfahren dann verhandelt wird, sieht das Ganze ganz anders aus. Dort haben die Republikaner die Mehrheit. Und dort wird das Verfahren dann sicherlich zu Fall gebracht werden.
Ja, Sie haben es angesprochen, den Senat, wo dieses Verfahren dann geführt werden wird. Da es ja, wie Sie sagen, sehr unwahrscheinlich ist, dass Donald Trump dort dann scheitern wird, dass er sein Amt verlieren wird. Warum versuchen es die Demokraten dann überhaupt?
Ja, Sie haben gewissermaßen die Moral auf Ihrer Seite, Herr Brandes. Sie sagen, die Vorwürfe des Amtsmissbrauchs, der Behinderung des Kongresses sind so schwerwiegend, wir können gar nicht anders, als dieses Verfahren auf den Weg zu bringen. Nancy Pelosi hat das ja gerade in dem O-Ton gesagt. Sie berufen sich auf Ihren Amtseid und auf Ihren Verfassungsauftrag. Sie haben eben nicht nur als Abgeordnete Kontrollrechte gegenüber dem Präsidenten, Sie haben Kontrollpflichten gegenüber der Exekutive und die müssen sie wahrnehmen, sagen die Demokraten. Dies umso mehr, als die Loyalität der Republikaner mehr beim Präsidenten als bei der Verfassung zu liegen scheint. Aber bei den Demokraten gibt es doch eine bange Frage. Sie lautet, nützt es uns eher oder schadet es uns eher, dieses Verfahren? Auf Seiten Trumps scheint die Sache relativ klar zu sein. Er kann mit diesem Impeachment, das er als Hexenjagd tituliert, als Putschversuch, bei seinen Anhängern Stimmung machen. Er kann sie mobilisieren. Auf Seiten der Demokraten ist das zweifellos komplizierter. Den Demokraten ist es nicht gelungen, den Großteil der Amerikaner von diesem Impeachment zu überzeugen. Und es sieht auch nicht so aus, dass es ihnen gelingen würde, ihre Anhänger tatsächlich zu mobilisieren. Es fällt zusammen mit ihrem Vorwahlkampf auf der Suche nach einem Präsidentschaftskandidaten. Und selbst viele demokratischen Wähler sagen, das ist uns lästig. Wir wollen, dass das so schnell wie möglich hinter uns bleibt.
Und trotzdem reagiert Donald Trump ja sehr dünnhäutig. Er hat 6 Seiten Beschimpfungen an Pelosi geschickt. Auch heute hat er in Großbuchstaben getwittert. Hat er also doch Angst vor dem Verfahren?
Er hat einen wütenden Brief vor allen Dingen geschrieben an Nancy Pelosi und da hat man in der Tat den Eindruck, dass er sehr dünnhäutig ist. Er hat protestiert gegen diesen Impeachment-Kreuzzug, wie er es genannt hat. Die Demokraten seien es, die Amtseide brechen, die Verfassung brechen, der amerikanischen Demokratie den Krieg erklären. Sie seien es, die Demokratie untergraben und die Justiz behindern. Er spricht von einem Putschversuch, von einer beispiellosen Hexenjagd. Das sind starke Worte, die immer nach demselben Muster ablaufen. Donald Trump greift die Vorwürfe gegen sich auf und richtet sie dann gegen den politischen Gegner. Und das Ganze speist er über Twitter ein. Heute schrieb er zum Beispiel, die radikale Linke würde ihn anklagen, obwohl er überhaupt nichts Falsches getan habe. Das heißt, er widmet die ganze Geschichte um und stilisiert sich als unschuldiges Opfer. Das vertieft die Spaltung des Landes, das treibt den Keil in die Gesellschaft immer tiefer, das sorgt für Verunsicherung. Denn irgendwie, Herr Brandes, kommt ja alles durcheinander. Hier sind mehrere Wahrheiten unterwegs. Donald Trump schafft eine Gegenwelt zu den Fakten, die Zeugen allesamt ja bestätigt haben. Das ist gewissermaßen ein Gegenuniversum, das im Widerspruch zu den Fakten steht. Aber in den Echokammern werden seine Behauptungen begierig aufgegriffen und der Fernsehsender Fox News spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe eine Zahl gelesen, die ich sehr erschreckend finde. Eine Umfrage von AP sagt, mittlerweile sind 50% der Amerikaner nicht mehr in der Lage oder fast 50% der Amerikaner nicht mehr in der Lage, zwischen richtigen und falschen Informationen zu unterscheiden. Was ist wahr, was ist nicht wahr, das ist eine fatale Entwicklung dort.
Danke, Thilo Kössler, live aus Washington. Und mitgehört hat Konstanze Stelzenmüller. Sie ist Juristin, lebt seit vielen Jahren in Washington, arbeitet als Analystin für die Denkfabrik Brookings Institution. Guten Abend.
Schönen Abend, sind gerade mal 5 Jahre.
Naja,
ganz
immer,
lang noch nicht.
Naja, gut, aber ist doch lang genug, um sich auszukennen. Ja. Frau Stelzenmüller, tun sich die Demokraten einen Gefallen mit diesem Amtsenthebungsverfahren ohne Aussicht auf Erfolg?
Das ist eine wirklich gute Frage. Aber ich glaube, die Demokraten würden selber antworten, sie hatten keine Wahl. Die beiden Vorwürfe gegen Trump, die Thilo Kössler eben genannt hat, Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses, sind so evident begründet, dass die Demokraten sich hätten vorwerfen lassen müssen, dass sie die Verfassung ignorieren, wenn sie das Verfahren auf Amtsenthebung nicht eingeleitet hätten, trotz der evidenten Polarisierung und der Aussicht auf Scheiterung im Senat. Auf Scheitern im Senat, Entschuldigung.
Nun haben ja viele Beobachtende immer wieder gesagt, wenn auch Republikaner gegen Trump im Senat stimmen sollen, um dort eine Zweidrittelmehrheit zu bekommen, dann braucht es eine Smoking Gun, also den schlagenden Beweis für eine wirklich schwere Verfehlung Trumps. Ist so eine Smoking Gun in Sicht?
Also nochmal, ich glaube, die Demokraten oder auch viele normale Bürger würden sagen, die Smoking Gun buchstäblich übersetzt mit dem rauchenden Colt, also sozusagen das Gewehr, an dem noch die Schmauchspuren sind, sodass man weiß, sozusagen, dass es dem Täter gehört. Daher kommt der Ausdruck. Liegt in der Tatsache, dass Trump selber das Transkript seines Gespräches mit dem ukrainischen Präsidenten veröffentlicht hat. Und wir haben mehrere Zeugen, die dabei waren, mitgehört haben und bestätigen konnten, dass das geschehen ist, was hier behauptet wurde. Das heißt, die Smoking Gun gibt es längst und dass eigentlich dramatische, manche würden auch sagen skandalöse, an diesen zwei Welten in Amerika, die Thilo Kößler vorhin beschrieben hat, ist, dass die Gegner des Amtsenthebungsverfahrens, und das sind momentan anscheinend 100% der Republikaner im Kongress, sagen, die Fakten interessieren uns nicht. Und die Tatsache, dass hier eine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegt, interessieren uns auch nicht. Wir behaupten einfach das Gegenteil. Und dass so viele amerikanische Bürger bereit sind zu sagen, gut, dann sehen wir das auch so.
Aber was kann dieses Verfahren dann bringen? Was kann es noch an Aufklärung bringen? Denn eigentlich liegt ja alles auf dem Tisch.
Also zunächst mal würde ich als Juristin sagen, es ist immer gut, wenn der Tathergang geklärt wird. Wenn die Fakten in einem ordentlichen Verfahren auf den Tisch gelegt werden und dokumentiert sind, so dass sie für nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Politik und Historiker frei verfügbar sind. Das ist kann sich im Nachhinein noch als nützlich erweisen. Wir wissen in der Tat, glaube ich, schon jetzt, dass wir im Senat eine Ablehnung erleben werden. Und wir können uns, glaube ich, momentan angesichts der Umfrage alle vorstellen, dass das auf den Wahlkampf keine Auswirkung hat, beziehungsweise die jeweiligen Lager in ihren Meinungen nur bestätigen wird. Trotzdem, ich glaube, die Demokraten hätten sich und der Verfassung einen Schaden zugefügt, wenn sie das nicht getan hätten. Insofern hatten sie gar keine andere Wahl.
Jetzt ist ja immer die große Frage, Sie haben gerade gesagt, vielleicht wird es gar keine Auswirkungen auf den Wahlkampf haben, aber es könnte ja auch sein, dass es einer Seite geradezu schadet, zum Beispiel den Demokraten, dass sie jetzt dieses Verfahren führen, weil Trump dann immer sagen kann, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Also was glauben Sie, wem wird am Ende im Wahlkampf dieses Verfahren mehr schaden?
Also ich würde darauf kontern, dass den Demokraten, glaube ich, momentan mehr schadet, die Tatsache, dass sie keinen überzeugenden Kandidaten haben. Das ist in allen Umfragen erkennbar, dass das die demokratischen Stammwähler am meisten bewegt. Es gibt den schönen Satz über das demokratische Wahlvolk, a party waiting to fall in love. Die verlieben sich gerne in ihre Kandidaten. Und die vier, die jetzt sozusagen an der Spitze stehen, das sind der Senator aus Vermont, Bernie Sanders, der junge Bürgermeister von South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, der frühere Vizepräsident von Obama, Pete Biden und, Herrgott, jetzt habe ich den vierten vergessen, helfen Sie mir auf die Spur. Sehen Sie, das ist das Problem hier. Die vier, die momentan zur Debatte stehen, sind alle nicht erkennbar, die Wunschfigur der Demokraten. Und das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem. Das ist, und das ist eigentlich auch dramatisch angesichts der Tatsache, dass es sich bei Trump um einen Kandidaten handelt, der demokratische Werte, demokratische Überzeugungen auf eine Weise in Frage gestellt hat, verletzt hat, verhöhnt hat, wie kaum ein republikanischer Präsident in diesem Jahrhundert. Da muss man schon ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um seinesgleichen zu suchen. Vermutlich würde man ihn zuletzt bei Andrew Jackson finden, dem ersten Präsidenten, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wurde.
Und das am Ende ja dann auch gescheitert ist. Constanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington, live im Deutschlandfunk. Danke Ihnen für das Gespräch heute Abend.
Gern geschehen. Schönen Abend noch.
Und wir gehen zurück nach Deutschland. Der Vermittlungsausschuss hat es geschafft. Morgen kann der Bundestag über das Klimapaket abstimmen. Am Freitag dann der Bundesrat. Was die Einigung möglich gemacht hat, erläutert Johannes Kuhn.
Die Vorarbeit zum Klimakompromiss hatte in der Nacht zum Montag bereits eine Arbeitsgruppe geleistet. Am Mittwoch dann benötigte der Vermittlungsausschuss nur etwas mehr als eine Stunde für die verbliebenen Details und die Verabschiedung. Manuela Schwesig, Co-Vorsitzende und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Wir haben mit einem Ergebnis im Vermittlungsausschuss das Klimapaket besser gemacht. Es wird mehr Klimaschutz geben und es wird auch mehr sozialen Ausgleich für die Bürgerinnen und Bürger geben.
Die Einigung zwischen Bund und Ländern sieht einen höheren Einstieg beim CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden vor. 25 statt 10 Euro im Jahr 2021. Der Benzinpreis steigt dadurch übernächstes Jahr nicht um 3, sondern um etwa 7,5 Cent pro Liter. Die Einnahmen sollen für eine Senkung der Strompreise genutzt werden. Dafür soll die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms gesenkt werden. Erwerbstätige erhalten bei längeren Fahrten zur Arbeit zudem eine höhere Pendlerpauschale. Unionsvize Hermann Gröhe, ebenfalls Co-Vorsitzender des Gremiums, sprach von einer guten Nachricht für den Klimaschutz, aber auch für den sozialen Zusammenhalt.
Das ist gestärkte Handlungsfähigkeit im Vergleich zu gelegentlich quälender Selbstblockade beim Weltklimagipfel.
Die Bundesländer erhalten vom Bund von 2021 bis 2024 insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Das Geld soll die Ausfälle kompensieren, die sich durch die Senkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets ergeben. Der niedrigere Steuersatz auf Fernverkehrbahntickets tritt bereits Anfang 2020 in Kraft. Gleiches gilt für den Steuerbonus für Gebäudesanierungen, also für neue Fenster, Heizungen oder Isolation. Zuvor muss der Kompromiss zunächst am Donnerstag durch den Bundestag. Die Zustimmung durch die Große Koalition gilt als Formsache. Linke, AfD und FDP haben dagegen ihre Ablehnung angekündigt. Die Linke kritisiert das Paket als sozial unausgewogen. Die AfD hält es für nutzlos, die FDP spricht von einem Umverteilungsprogramm. Ob die Grünen-Fraktion geschlossen zustimmen wird, ist unklar. Im Vermittlungsausschuss waren die Grünen am Entwurf des neuen Pakets beteiligt und stimmten ihm zu. Allerdings fordert die Partei insgesamt mehr Anstrengungen für den Klimaschutz. Nach der Verabschiedung durch den Bundestag steht dann noch die Zustimmung durch den Bundesrat aus. Diese soll am Freitag erfolgen.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Johannes Kuhn. Es ist nicht schlimm, dass du schwul bist. Wir können dir da raushelfen. Wir machen aus dir einen echten Mann. Mit solchen Sprüchen werben immer noch in Deutschland dubiose Anbieter für ihre angeblichen Konversionstherapien. Vor allem religiöse Fundamentalisten behaupten nämlich, Homosexualität sei eine Krankheit und heilbar. Viele, die solch eine Therapie über sich haben ergehen lassen, sagen hinterher, es war die sogenannte Therapie, die sie krank gemacht hat. Nun will die Bundesregierung Konversionstherapien zumindest für Minderjährige komplett verbieten. Gudula Geuter.
Kritiker stören sich bereits am Begriff der Konversionstherapie, auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Homosexualität ist keine Krankheit und deswegen auch nicht therapiebedürftig.
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe soll nach dem Willen des Bundeskabinetts künftig dem drohen, der eine solche Behandlung an Minderjährigen durchführt. Verboten sind damit laut Gesetzentwurf Methoden, Zitat, die auf die Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind. Umpolung nennt das der CDU-Politiker Spahn. Einzelpersonen oder Vereinigungen, die solche Behandlungen durchführten, richteten schweren Schaden an.
Denn die Betroffenen berichten, dass sie schweres seelisches, aber auch körperliches Leiden durchleben und erleben.
Im Juni hatte eine von Spahn einberufene Kommission zum strafbewehrten Verbot geraten. Jörg Littwin-Schuh-Bartels, der Vorsitzende der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, hatte diese Schäden damals so beschrieben.
Das beginnt mit Isolation, mit Depressionen bis hin zu Suizidalität. Und häufig gelingt es erst durch professionelle Therapeuten in der Therapie herauszubekommen, dass diese Menschen eben diese schlimmen Erfahrungen gemacht haben.
Den damals vorgelegten ersten Entwurf schärfte das Bundeskabinett jetzt noch nach, mit einer strengeren Altersgrenze von nun 18 statt zuvor 16 Jahren. Zustimmung dazu gibt es von SPD, Grünen und vom zuständigen Sprecher der FDP, Jens Brandenburg.
Das ist ja eine sehr vulnerable Entwicklungsphase von jungen Menschen. Und wer sich mit solchen Konversionstherapien an Minderjährigen vergreift, der gehört auch bestraft.
Die SPD-Abgeordnete Bärbel Baas wäre gern weitergegangen mit einem gänzlichen Verbot. Aber
ja, die rechtlichen Hürden sind auf der einen Seite, dass es in Deutschland ja eine Therapiefreiheit gibt und auf der anderen Seite eben, dass ein erwachsener Mensch seinen Willen frei äußern kann und sagt, möglicherweise er möchte eine solche Therapie. Das kann man dann nicht verbieten oder ausschließen bei erwachsenen Menschen. Das kann man nur bei erwachsenen Menschen ausschließen, wenn sie deutlich zeigen, dass sie ihren Willen vielleicht nicht frei äußern können. Und die sind ja mit dem Gesetz jetzt auch erfasst.
Kann also der Betroffene seinen Willen nicht frei äußern, wird er Druck oder Zwang ausgesetzt, ist auch das strafbar. Eltern und Erziehungsberechtigte, die mit solchen Behandlungen auf ihre Kinder einwirken, sind dagegen erst einmal ausgenommen. Die Grüne Ulle Schaufs kritisiert das. Die SPD-Frau Bass präzisiert.
Bei gröblicher Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht, also wenn Eltern eben auch Zwang ausüben, dann sind sie jetzt auch von dem Verbot erfasst.
Das wird man in der Anhörung noch mal im Detail diskutieren müssen.
Kündigt Jens Brandenburg von der FDP an. Verboten und mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro bewährt, ist auch die Werbung für solche Behandlungen. Jens Spahn.
Das ist Schutz der Einzelnen, der Betroffenen, aber es ist vor allem auch ein gesellschaftliches Signal an Schwule und Lesben. Es ist okay so, wie du bist und es muss eben nicht therapiert werden.
Schutzgut ist die Willensfreiheit des Betroffenen. Nimmt der zum Beispiel freiwillig an einer Selbsthilfegruppe teil, fällt das nicht unter das Verbot. Es sei denn, der Gesprächspartner würde versuchen, auf dessen sexuelle Orientierung zielgerichtet Einfluss zu nehmen. Dasselbe gilt im Übrigen für die selbstempfundene sexuelle Identität. Auch diese Verschärfung oder Klarstellung im Gesetzentwurf ist neu. Im neuen Jahr ist der Bundestag am Zug.
Das Kabinett beschließt das Verbot von sogenannten Konversionstherapien für Homosexuelle, Gudula Geuter berichtete. Erinnern Sie sich an die Bilder, die Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit einem ganzen Karren voller Aktenordner zeigen? Der CSU-Mann wollte damit signalisieren, ich stelle alle Unterlagen zur Pkw-Maut dem Verkehrsausschuss zur Verfügung. Maximale Transparenz. Nun sieht diese Transparenz ziemlich schwarz aus, denn Scheuers Ministerium hat im Nachhinein mehrere dieser Akten als geheim einstufen lassen. Begründung, jetzt gibt es einen Untersuchungsausschuss und da gelten andere Regeln. Nadine Lindner.
Es lohnt sich doch in diesen Tagen ganz genau hinzuhören. Im Sommer hatte CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer noch Großes bei der Aufklärung der Pkw-Maut versprochen.
Damit ist klar, wir stehen bei allen Fragen zur Pkw-Maut für maximal mögliche Transparenz.
Öffentlichkeitswirksam hat er damals einen ganzen Handwagen voller Aktenordner in den Verkehrsausschuss geschoben. Jetzt, ein paar Monate später, gibt es einen leicht anderen Zungenschlag beim Sprecher des Verkehrsministeriums Ingo Strater.
Wir haben immer gesagt, es ist maximal mögliche Transparenz.
Und einen folgenschweren Nachsatz.
Wir wollten alles dort transparent machen, aber natürlich gibt es Dinge, die auch die Interessen Dritter berühren.
Jetzt ist offenbar weniger Transparenz möglich. Spiegel Online hatte heute zuerst darüber berichtet, dass ein Teil der Akten zur Pkw-Maut, die der Verkehrsausschuss damals öffentlichkeitswirksam mit dem Handwagen bekommen hat, nun an den Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut als Beweismittel weitergegeben werden sollen. Der entscheidende Unterschied laut Spiegel Online, über 170 Papiere gelten nun als vertrauliche Verschlusssachen. Das Verkehrsministerium hat sie in der Geheimhaltung hochgestuft. Sie müssen nun in der Geheimschutzstelle des Bundestags lagern. Die Folge? Die Arbeit des Untersuchungsausschusses des Bundestags zur Maut, der letzte Woche seine erste Sitzung hatte, wird komplizierter. Denn nur Abgeordnete oder Mitarbeiter mit Sicherheitsüberprüfung dürfen sich in der Geheimschutzstelle Notizen, aber keine Kopien machen. Eine weitere Folge? Über die höher gestuften Papiere darf nicht mehr öffentlich in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses beraten werden. Und auch die Abgeordneten dürfen öffentlich nicht mehr über diese Inhalte reden. Ihnen könnten empfindliche Strafen drohen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Höherstufung zur vertraulichen Verschlusssache erst nachträglich erfolgt ist. Für Beobachter ein merkwürdiger Vorgang. Die Opposition im Bundestag schäumt, FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic.
Herr Scheuer will die Akten jetzt zu einer geheimen Verschlusssache machen und damit den Abgeordneten einen Maulkorb verpassen, um natürlich auch die Aufklärung verhindern. Es kann nicht mehr transparent über den Inhalt gesprochen werden. Da hat er seine Einschätzung von heute auf morgen geändert, weil bisher ja ein anderer Status bei den Akten war.
Ähnlich sehen es die Grünen. Stefan Kühn ist Mitglied im Mautuntersuchungsausschuss und er wirft Scheuer vor, die Arbeit mit allen Mitteln zu torpedieren. Für Jan Korte, den parlamentarischen Geschäftsführer der Linken, ist die Höherstufung der Papiere ein billiger Trick, um sich Ärger vom Hals zu schaffen. Die AfD hat sich noch nicht geäußert. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut, der Sozialdemokrat Udo Schiefner, hat vor einer Behinderung der Arbeit des Gremiums gewarnt. Der Sprecher des Verkehrsministeriums wies am Mittag in Berlin die Vorwürfe der Behinderung zurück. Sein Argument, der Untersuchungsausschuss tagt meist öffentlich und könnte ein mögliches Schiedsverfahren belasten. In diesem Verfahren soll geklärt werden, ob die Mautbetreiber Schadensersatz bekommen. Es geht um viel Geld.
Alles, was dort gesagt wird, kann dann möglicherweise bei einem Schiedsgerichtsverfahren verwendet werden. Und Sie wissen, in diesem Schiedsgerichtsverfahren geht es darum, auch die Ansprüche des Bundes durchzusetzen.
Mit der Höherstufung der Papiere bestätigen sich frühere Befürchtungen, nach denen ein paralleles Schiedsverfahren die Arbeit des Untersuchungsausschusses behindern könnte. Trotz aller Kritik aus der Opposition hält Regierungschefin Angela Merkel weiterhin an ihrem Verkehrsminister fest. Sie sagte während der Fragestunde im Bundestag am Nachmittag, alle Fragen werden
sauber abgearbeitet im Untersuchungsausschuss. Ich finde es auch gut, dass es dort so jetzt beraten wird, damit da auch Klarheit kommt. Und insofern will ich den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses nicht vorgreifen. Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht.
Nicht mehr ganz so große Transparenz des Verkehrsministers. Aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio berichtete Nadine Lindner. In der Affäre um die ermordete Journalistin Daphne Caruana Galizia fordert das EU-Parlament jetzt den sofortigen Rücktritt von Maltas Regierungschef Joseph Muscat. Malte Pieper.
Mehr als drei Viertel der Europaabgeordneten stellten sich hinter die Forderung. Solange der Premier im Amt bleibe, bestehe die Gefahr, dass weiter Ermittlungen beeinträchtigt würden. Die EU-Kommission muss aus Sicht des Parlaments nun schnellstmöglich härter gegen Malta vorgehen, weil das Parlament eben die Rechtsstaatlichkeit vor Ort in Gefahr sieht. Hintergrund sind Berichte über zunehmende Korruption und Geldwäsche. Die Staatsbürgerschaft Maltas wird an interessierte Investoren regelrecht verkauft. Die Entwicklung der vergangenen Jahre habe zu einer ernsthaften und dauerhaften Bedrohung von Demokratie und Grundrechten geführt, so die Abgeordneten in ihrer Entschließung. EU-Vizekommissionspräsidentin Jourová hatte gestern die Einleitung eines Strafverfahrens nach Artikel 7 der europäischen Verträge nicht mehr ausgeschlossen, und zwar für den Fall, dass das Land sein Justizwesen nicht reformiert. Am Ende eines solchen Verfahrens könnte Malta seine Stimmrechte auf EU-Ebene verlieren. Auslöser der ganzen Diskussion war der Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017. Teile der maltesischen Regierung sollen in die Tat verwickelt sein. Kürzlich kündigte Premier Muscat an, Mitte Januar sein Amt niederzulegen. Einen sofortigen Rücktritt, wie jetzt vom Europaparlament verlangt, lehnt er allerdings ab.
Die bolivianische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen den ehemaligen Präsidenten Evo Morales erlassen. Stefan Liener.
Rebellion, Terrorismus und Unterstützung von Terrorismus. So lauten die Vorwürfe gegen Boliviens Ex-Präsidenten. Die Staatsanwaltschaft am Regierungssitz La Paz hat nun Haftbefehl gegen Evo Morales erlassen. Dieser hatte das Land im November mit mehreren Getreuen in einem Regierungsflugzeug in einer Nacht- und Nebelaktion in Richtung Mexiko verlassen. Zuvor war er nach tagelangen Straßenschlachten unter dem massiven Druck der Opposition und des Militärs zurückgetreten. Seine Gegner sowie internationale Beobachter hatten ihm und seiner Partei Betrug bei den Wahlen im Oktober vorgeworfen. Morales' Anhänger sprechen dagegen von einem Putsch. Seither wird das Land von einer Übergangsregierung geführt. Evo Morales hält sich derzeit in Argentinien auf, wo ihm die befreundete linksorientierte Regierung einen Schutzstatus als politischer Flüchtling gewährt. Bei den Neuwahlen in Bolivien will er im kommenden Jahr nicht mehr als Kandidat antreten, aber den Wahlkampf seiner Partei organisieren.
Sollten Sie in Ihrem Mail-Postfach eine Nachricht finden, die scheinbar von einer Bundesbehörde stammt, dann sollten Sie stutzig werden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie warnt vor solchen Spam-Mails. Christian Avital.
Mehrere Behörden der Bundesverwaltung haben dem BSI in den vergangenen Tagen Angriffe mit der Schadsoftware Imotet gemeldet. Allerdings handelt es sich um Erstinfektionen. Die führen dazu, dass Imotet weitere Spam-Mails im Namen der Betroffenen verschickt. Zu Schäden ist es in den Behörden bislang nicht gekommen, da IT-Spezialisten die Infektionen isolieren und bereinigen konnten. Imotet ist in der Lage, auf einen bestehenden E-Mail-Austausch zu antworten, mit authentisch wirkenden Absendern. Im weiteren Verlauf kann das Programm dann sensible Daten abgreifen, wie zum Beispiel Kontonummern. Das BSI rät daher, Namen und Adresse des Absenders immer genau zu prüfen und die Mail auf andere Ungereimtheiten hin zu checken. Anhänge oder Links sollten Empfänger niemals ungeprüft öffnen. Die Bonner Behörde stellt auf ihrer Internetseite entsprechende Hilfe zur Verfügung.
Die Geschäftsführung der Modekette H&M weiß offenbar Details über ihre Mitarbeitenden, die sie wirklich nichts angehen. Florian Eckel.
Detaillierte Krankheitsverläufe, Probleme mit dem Partner oder Sorgen über die Mutter im Krankenhaus. Solche und ähnliche Informationen hat H&M von vielen seiner 700 Mitarbeitenden im zentralen Service-Center des Modekonzerns in Nürnberg ausgehorcht und dann im Firmennetzwerk gespeichert. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks haben Teamleiter in Pausen und vertraulichen Gesprächen nach Privatem aus dem Leben ihrer Mitarbeiter gefragt. Erst durch einen technischen Fehler fiel die Aktion auf. Die Sache wurde daraufhin ein Fall für die zuständige Datenschutzbehörde in Hamburg. Diese geht seit 2 Monaten dem Verdacht auf massive Datenschutzverstöße nach. Bewahrheiten sich die Vorwürfe, droht H&M ein Bußgeld von mehreren Millionen Euro. Der Modekonzern verspricht, den Vorfall vollständig aufzuarbeiten. Betroffene H&M-Mitarbeiter können ihre Daten einsehen. Manche befürchten jedoch, dass ihre Daten kurz vor der Einsichtnahme manipuliert wurden. So seien teilweise die Namen und weitere Informationen erkennbar verändert worden. Der Modekonzern weist diese Vorwürfe zurück.
Das ARD-Politmagazin Panorama hat jetzt enthüllt, dass der Betrug mit Krebsmedikamenten in Norddeutschland weitaus größer ist als bisher gedacht. Ines Burkhardt.
Über ein verflochtenes Firmenkonstrukt kaufte Zytoservice Arztpraxen auf und wandelte diese in sogenannte medizinische Versorgungszentren, kurz MVZ, um. Die Ärzte wurden dann in den Zentren angestellt und sollen Rezepte für die Infusionen von Krebsarzneien exklusiv an Zytoservice weitergeleitet haben. Im Gegenzug sollen die Ärzte Boni erhalten haben. Je mehr Rezepte sie ausstellten, desto höher ihr Bonus. Das ergeben Recherchen von Panorama und Zeit Online. Eigentlich dürfen Apotheker und Hersteller wie Zytoservice keine medizinischen Versorgungszentren gründen. Damit soll laut Gesetz garantiert sein, dass Ärzte keine wirtschaftlichen Interessen verfolgen. Zytoservice kaufte deshalb ein kleines Hamburger Krankenhaus auf, denn Krankenhäuser dürfen solche Zentren gründen. Aus Sicht der Hamburger Staatsanwaltschaft handelt es sich deshalb um eine Strohmann-Klinik, mit der das Verbot umgangen wurde. Sie ermittelt gegen 14 Beschuldigte, darunter Ärzte, Apotheker und Geschäftsführer. Interne Ermittlungen der Krankenkassen ergeben, dass ein finanzieller Schaden im Millionenbereich entstanden ist, weil Ärzte zu viele und zu teure Medikamente verschrieben haben sollen.
Und jetzt blickt Volker Hirt mit uns auf die Aktienkurse an der Frankfurter Börse.
Das Warten auf die Jahresendrallye sollten die neuen Zahlen des IFO-Geschäftsklimaindex beenden. Die Zahlen kamen, sie waren gut, besser als erwartet. Den DAX hat es nicht beeinflusst. Lustlos zappelte die Kurve auf der großen Anzeige im Börsensaal rauf und runter. Am Ende gab es dann tatsächlich eine Richtung, die aber zeigte nach unten. Mit 13.236 Punkten ging der DAX aus dem Parketthandel. Das bedeutet ein Minus von knapp 0,5%. Das Jahreshoch vom Montag bedeutet Bürde, aber auch Hürde, die im Moment ein wenig zu hoch erscheint. Übers Jahr gesehen ist der DAX allerdings auch ziemlich heiß gelaufen auf eine Temperatur, die niemand erwartet hatte. Seit Januar stieg das wichtigste deutsche Börsenbarometer um satte 27%. Dass nicht alles gut ist nach dem Teilabkommen zwischen China und den USA, zeigen auch die Zahlen vom amerikanischen Paketdienstleister FedEx. Wegen des Handelskonflikts wurde die Prognose für das kommende Jahr gesenkt, die Aktie gab um fast 9% nach. Der Euro hat gegenüber dem Dollar relativ deutlich nachgegeben, minus 0,34%. 1 Euro kostet 1,1116 Dollar.
Volker Hirt aus der Frankfurter Börse. Der Dow Jones verzeichnete ein Minus von 0,1% auf 28.239 Punkte. Und schon wieder steht Opel vor einer ungewissen Zukunft. Denn sein Mutterkonzern Peugeot Citroën hat heute offiziell die Fusion mit Fiat Chrysler beschlossen. Zusammen ist man dann der viertgrößte Autohersteller der Welt. Was das langfristig für die Mitarbeitenden bedeutet, steht in den Sternen. Aus Paris berichtet Martin Bohne.
PSA-Chef Carlos Tavares strich am Nachmittag auf einer Webkonferenz die großen Chancen der Megafusion heraus. Die beiden Konzerne würden sich wunderbar ergänzen, sowohl geografisch, PSA ist in Europa stark und Fiat Chrysler Nordamerika, als auch technologisch.
And I would like to also highlight the fact that this is a merger between two healthy companies.
Und ich will darauf hinweisen, das ist eine Fusion von zwei gesunden Unternehmen, die beide einen schmerzhaften Umbauprozess erfolgreich hinter sich gebracht hätten, fügte der Portugiese, der seit 5 Jahren an der Spitze von PSA steht, hinzu. Was zumindest für PSA stimmt. Tavares hat den Konzern, der die Marken Peugeot, DS und Citroën produziert, mit harter Hand saniert und auf Erfolgskurs gebracht. Und das Kunststück gelang ihm dann auch bei Opel nach der Übernahme des heruntergewirtschafteten Traditionsherstellers von General Motors im Jahre 2017. Tavares wird im neuen Mammutkonzern als Vorstandsvorsitzender die Zügel in der Hand halten und die großen Herausforderungen, Energiewende und digitale Revolution angehen müssen.
It's about sustainable, meaning clean.
Es geht um nachhaltige Mobilität, das heißt saubere, sichere, aber auch bezahlbare Mobilität. Und wenn wir unsere Kräfte zusammenlegen, werden wir das viel besser erreichen. Während PSA schon verbrauchsarme Motoren im Angebot hat, besteht bei den Italo-Amerikanern ein großer Nachholbedarf in Sachen Elektrotechnologie. Auch aus diesem Grund hält der Auto- und Finanzexperte Jürgen Pieper den Zusammenschluss für sinnvoll.
Es geht um Größe, Größe, Größe. Im Massenautogeschäft ist Größe halt ein ganz entscheidender Faktor. Und das ist vor allen Dingen die Motivation von Peugeot. Sie wollen in die erste Liga des Automobilbaus aufsteigen, zu den ganz Großen. Bei Fiat kommt noch dazu, dass sie technologisch so stark zurückgefallen waren, dass sie einfach einen Partner brauchen, um in den modernen Zeiten mithalten zu können.
Der neue Konzern wird zur Nummer 4 weltweit. Fast 9 Millionen verkaufte Autos, Jahresumsatz 170 Milliarden Euro, über 400.000 Beschäftigte. Der Zusammenschluss soll Spareffekte in Höhe von 3,7 Milliarden Euro erbringen. Alle 120 Standorte weltweit sollen dabei erhalten bleiben. Thomas Baudouin, Funktionär der linken Gewerkschaft CGT im Peugeot-Werk von Poissy bei Paris, ist trotzdem skeptisch.
Ils ont fait la promesse, il n'y aura pas de fermeture d'usine pendant la transaction. Après, ils ont rien dit.
Sie haben zugesagt, während der Phase des Zusammenschlusses keine Betriebe zu schließen. Was danach kommt, weiß keiner. Und die Erfahrung zeigt, dass man ihnen auf keinen Fall trauen darf. Auf jeden Fall würden Arbeitsplätze verschwinden, da ist sich Baudouin sicher. Schließlich seien unter Tavares bei PSA schon 30.000 Stellen abgebaut worden. Nicht alle Gewerkschafter sind so besorgt. Die Arbeitnehmervertreter haben dem Zusammenschluss mit großer Mehrheit zugestimmt.
Martin Bohne berichtete. Morgen ist es 3 Jahre her, dass Anis Amri mit einem gestohlenen LKW auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gerast ist. 12 Menschen riss er in den Tod, viele weitere verletzte er schwer. Und immer deutlicher wird, wenn die Sicherheitsbehörden besser gearbeitet hätten, dann hätten sie den Terroranschlag verhindern können. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat heute eine Zwischenbilanz gezogen. Claudia van Laak.
Das Urteil der Opposition aus FDP, Linken und Grünen fällt vernichtend aus. Sowohl was das Handeln der Sicherheitsbehörden vor dem Anschlag betrifft, als auch das Agieren des Bundesinnenministeriums im Ausschuss selber. Benjamin Strasser, FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss.
Unsere Arbeit hat begonnen mit einem Versprechen der Frau Bundeskanzlerin nach umfassender Aufklärung, das ja immer wieder auch erneuert worden ist von Herrn Seehofer. Von diesem Versprechen ist nichts mehr übrig geblieben.
Das Bundesinnenministerium behindere die Aufklärungsarbeit. Akten würden bis zur Unkenntlichkeit geschwärzt. In 2 Fällen habe man das Bundesinnenministerium sogar verklagen müssen, so die Opposition. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Klaus-Dieter Gröhler, sieht dies etwas anders. 2800 Aktenordner seien bereits dem Ausschuss für die Aufklärungsarbeit zur Verfügung gestellt worden, sagte der CDU-Politiker im ZDF.
Ich sehe nicht, dass unser Untersuchungsauftrag in irgendeiner Form behindert wird. Die Behörden selbst haben ja auch ein Interesse daran, dass mögliche Fehler aufgeklärt werden, um sie zukünftig zu verhindern.
Bereits zur Halbzeit des Ausschusses liegen für die Opposition viele Behördenfehler auf der Hand. Die Aussagen der Bundessicherheitsbehörden direkt nach dem Anschlag seien falsch gewesen. Zum einen sei der IS-Terrorist Amri Teil eines Netzwerkes gewesen und kein Einzeltäter, wie behauptet. Amri sei ebenfalls kein reiner Polizeifall gewesen. Akten- und Zeugenaussagen belegten mehrere V-Leute. Irene Mihalic von den Grünen beklagte eine Fehleinschätzung Amris. Der spätere IS-Terrorist sei vom Landeskriminalamt Berlin und von den Bundesbehörden schlicht unterschätzt worden.
Und wir müssen einfach konstatieren, dass die Bundessicherheitsbehörden wirklich mit einer falschen Gefahreneinschätzung unterwegs waren. Sie haben die Person Anis Amri falsch eingeschätzt. Sie haben seine Anschlagspläne auf Bundesebene zum Teil nicht ernst genommen.
Das Landeskriminalamt Berlin hat nach Ansicht der Opposition besonders viele Fehler gemacht. Die Berliner hatten Amri zunächst als Gefährder im Blick. Wenige Monate vor dem Anschlag allerdings konstatierten sie, der Islamist nehme Drogen, bete nicht mehr regelmäßig, schaue Pornos. Dann machten sie Amri zum Kleinkriminellen, von dem keine Anschlagsgefahr ausgehe. Martina Renner, Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss.
Wir können jetzt schon feststellen, dass abgehörte Telefonate nicht rechtzeitig und fachgerecht ausgewertet wurden, dass Observationen verfrüht abgebrochen wurden und dass insbesondere das Handy des späteren Attentäters nicht umfassend nach Beweismitteln durchsucht wurde.
Die Politikerin der Linken sprach von einer Mischung aus Inkompetenz und Fehleinschätzung. FDP-Obmann Strasser nannte das Verhalten der Sicherheitsbehörden gar ein systemisches Versagen.
Aus Berlin berichtete Claudia van Laak. Bereits seit mehreren Jahren bastelt die polnische Regierung an einer Reform des Justizwesens, angeblich um sie effizienter zu machen und um alte kommunistische Seilschaften zu zerschlagen. Doch die allermeisten Richterinnen, Staatsanwälte, Anwältinnen und auch viele einfache Bürger glauben, dass es der rechtsnationalistischen PiS-Regierung um die Kontrolle über die Gerichte geht. Heute sind Zehntausende im ganzen Land auf die Straßen gegangen. Aus Warschau, Florian Kellermann.
Auch die polnische Kulturprominenz kam vor das Gebäude des Sejm in Warschau. Die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, wie auch die Filmregisseurin Agnieszka Holland. Ich möchte allen Richtern, Anwälten und Staatsanwälten danken, die sich der Lüge und der Unterdrückung nicht ergeben wollen. Ich riskiere hier sehr wenig, wenn ich rede, sie aber riskieren sehr viel. Das hier ist so ein Moment, in dem wir zu verstehen beginnen, was das ist, Recht, was das ist, Gerechtigkeit. Diese sind für uns, die Bürger, da. Sie sind die Gewähr für unsere Freiheit. Die Regierung wolle die Unabhängigkeit der Richter mit dem neuen Gesetz weiter einschränken, so die Überzeugung der mehreren tausend Demonstranten in Warschau und der zigtausenden Demonstranten in ganz Polen. Das Gesetz verbietet es den Richtern, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs anzuwenden. Ihnen drohen empfindliche Disziplinarstrafen. Der EuGH hatte starke Zweifel daran geäußert, dass die polnische Justizreform der vergangenen Jahre rechtsstaatlichen Standards entspricht. Die Regierungspartei PiS hatte dem Parlament und der Regierung Einfluss auf die Gerichte verschafft. Nun argumentiert die Regierung, wenn sich polnische Richter auf das Urteil des EuGH berufen und jüngst geschaffene Rechtsorgane nicht anerkennen, dann führe das zu einem rechtlichen Chaos. Den Richtern soll es deshalb sogar verboten sein, eine kritische Meinung zur Justizreform zu äußern. Sie sollen selbst ihre Konten in sozialen Netzwerken offenlegen müssen. Ein Knebelgesetz sei das, meinte Joanna Nestorovic, Datenanalystin in einer internationalen Firma, die zur Demonstration in Warschau kam.
Ja dzisiaj mam urodziny. Naprawdę mam dużo lepsze sposoby na to, żeby je spędzać.
Ich habe heute Geburtstag und könnte mir Schöneres vorstellen, als hier zu frieren. Aber dieses Gesetz bringt für mich das Fass zum Überlaufen. Stellen Sie sich vor, zwei Seiten haben eine Meinungsverschiedenheit. Und dann sagt die eine einfach, so, ab jetzt darfst du deine Meinung nicht mehr äußern. Schachmatt, sie sind besiegt. So etwas dürfe in einer Demokratie nicht passieren, so die 35-Jährige. Vertreter der PiS-Fraktion im Parlament deuteten inzwischen an, sie wollten das Gesetz noch verändern und auf einige Kritikpunkte eingehen. Nach einer Verabschiedung im Sejm kommt das Gesetz ins Oberhaus des Parlaments, den Senat, wo die PiS keine Mehrheit hat. Der Senat kann Gesetze zwar nicht stoppen, aber erheblich verzögern.
Aus Warschau war das Florian Kellermann. Das EU-Parlament zeichnet in diesem Jahr mit dem Sacharow-Preis Ilham Tohti aus. Er ist Uigure, Wirtschaftswissenschaftler und seit 5 Jahren ist er irgendwo in China inhaftiert, lebenslang, weil er sich gegen die Diskriminierung seiner Volksgruppe eingesetzt hat. Den Preis hat seine Tochter für ihn entgegengenommen. Aus Straßburg, Paul Vorreiter.
Ilham Tohti attraverso le sue attività di militante riuscito.
So klang es heute Mittag, als EU-Parlamentspräsident Sassoli der Tochter des Preisträgers Joher Ilham den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit übergab. Das Parlament ehrte ihren Vater Ilham Tohti, den inhaftierten chinesisch-uigurischen Wirtschaftswissenschaftler, für dessen Engagement, den Dialog und die Verständigung zwischen den Uiguren und den Völkern Chinas zu fördern. Tohti, der in Peking lehrte, wurde im Jahr 2014 wegen Separatismus zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 50-Jährige war immer wieder schikaniert, eingeschüchtert und unter Hausarrest gestellt worden. Die chinesische Seite wirft ihm vor, das Land zu spalten und Hass zu verbreiten. Joher Ilham, die zuletzt vor etwa 2 Jahren von ihrem Vater gehört hatte und zurzeit in den USA im Exil lebt, bezweifelt, dass er von der Auszeichnung erfahren hat.
Unfortunately, my father probably doesn't know that he was awarded.
Leider weiß mein Vater wahrscheinlich gar nicht, dass er den Preis bekommen hat. Aber wenn er es wüsste, dann wäre er sehr geehrt und dankbar und so fühle ich mich auch. Der Preis bedeutet nicht nur Anerkennung für seine Arbeit, sondern er ist auch ein Zeichen der Hoffnung für die Gemeinschaft der Uiguren.
Not only means the acknowledgement for my father's work, but also it lightened hope for the Uyghur community.
Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, sieht in der Auszeichnung auch ein starkes Signal des Parlaments in Richtung Peking.
Unsere konkreten Forderungen sind zunächst mal in Bezug auf den Sacharow-Preisträger, ihn freizulassen. Er ist ja zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er auf das Schicksal der Uiguren aufmerksam gemacht hat. Er ist kein Separatist, das ist immer das Argument. Und natürlich wollen wir erreichen, dass der Zustand und die Lebensumstände in diesen Lagern am besten durch die entsprechenden Gremien der Vereinten Nationen oder auch durch Journalisten aufgeklärt wird.
Für den grünen Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zur Volksrepublik China, ist Ilham Tohti der typische politische Gefangene, für den der Sacharow-Preis gemacht worden sei.
Dass so jemand, der jetzt von chinesischen offiziellen Stellen und von chinesischen Medien denunziert wird als Terrorist, dass so jemand dann Unterstützung findet, dass die Familie Unterstützung findet, die gar nicht mehr wissen, ob er überhaupt noch lebt. Das ist, finde ich, etwas, was das Europäische Parlament wirklich auszeichnet.
Es wird geschätzt, dass im Nordwesten Chinas Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslagern stecken. Menschenrechtler kritisieren, dass die muslimische Minderheit von der Volksrepublik massiv unterdrückt wird. China beruft sich darauf, dass den Uiguren formal Rechte zustehen, etwa das Recht, ihre eigene Sprache als Amtssprache zu verwenden. Wegen der Lage der muslimischen Uiguren hofft die Tochter des Preisträgers Zohair Ilham auf mehr Druck der EU auf China und dass ihr Vater die Hoffnung nicht verliert.
My father, he's one of the most decent human beings.
Mein Vater ist einer der anständigsten Menschen auf der Welt. Er brachte mir immer bei, stark zu sein, und auch er ist sehr stark. Ich glaube, auch wenn er weiß, dass er lebenslänglich in Haft sitzt, gibt er nicht auf. Das brachte er mir bei. Gib niemals auf, wenn du weißt, dass du das Richtige tust.
Paul Vorreiter berichtete aus dem EU-Parlament in Straßburg. Und jetzt sagt uns Alexandra Eul, was die interessantesten Zeitungskommentare morgen sind.
Im Fokus der Kommentatoren steht Verkehrsminister Scheuer und die Aufarbeitung der gescheiterten Pkw-Maut. Das Verkehrsministerium hatte nachträglich Akten für den Untersuchungsausschuss als vertrauliche Verschlusssache eingestuft. Und der Reutlinger Generalanzeiger wirft dem Verkehrsminister deswegen fehlende Professionalität vor. Besonders absurd wirkt das Ganze, wenn man bedenkt, dass das Verkehrsministerium nun auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in den Unterlagen hinweist, die es zuvor darin offensichtlich nicht gesehen hat. Denn mehrere Medien hatten bereits über die Dokumente berichtet. Entweder war das Verkehrsministerium also zuvor schlampig, oder Scheuer hat nun, da ein Untersuchungsausschuss ansteht, tatsächlich vor, diesem die Arbeit zu erschweren. Auch die Ludwigsburger Kreiszeitung kritisiert den Minister. Der CSU-Mann braucht sich nicht zu wundern, dass sich der Eindruck immer mehr verfestigt, er habe etwas zu verbergen. Wer so vorgeht, liefert seinen Gegnern, in dem Fall der Opposition, neue Munition. Denn die höheren Einstufungen der Unterlagen als vertrauliche Verschlusssache bedeutet nichts anderes als ein Maulkorb für die Mitglieder des Untersuchungsausschusses. Der Berliner Tagesspiegel hingegen ermahnt die Opposition. Ihre Aufgabe ist, die Regierung zu kontrollieren. Es wäre aber unklug, jede Fußnote aus dem Untersuchungsausschuss zu einem neuen Skandal aufzublasen, wie jetzt im Fall von ein paar Akten geschieht. Das nährt am Ende noch den Verdacht, dass es der Opposition weniger um die Sache als um den Skalp des Ministers geht. Und nun zum zweiten großen Thema. Die Fusion der Autokonzerne PSA und Fiat Chrysler zum viertgrößten Hersteller der Automobilbranche. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz begrüßt den Schritt. Diese Fusion macht Sinn, technologisch, geografisch und damit insgesamt strategisch. In einer Autoindustrie, die sich gerade selbst neu erfindet, hätten PSA und Fiat Chrysler als Solisten schlechte Karten. Denn das Endspiel auf dem globalen Markt ist angepfiffen. Die Hannover Allgemeine Zeitung hingegen räumt den neuen Partnern wenig Chancen ein. Außer höheren Stückzahlen hat das Gebilde nichts zu bieten, was die größeren Konkurrenten nervös machen müsste. Bei Zukunftsthemen wie dem Elektroantrieb oder dem autonomen Fahren geben andere in der Branche den Takt vor. Die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel wirft einen Blick nach Rüsselsheim. Während die Konzernspitzen über die Vereinbarung frohlocken, dürfte am sowieso gebeutelten Opel-Standort Rüsselsheim erneut die Angst umgehen. Einst ein starker und unabhängiger Autobauer, droht Opel nun zur bloßen Marke zu verkommen. In einem neuen Konzern wären die Deutschen nur noch ein Anhängsel, nachdem sie bereits vor 2 Jahren in das rigorose Regiment von Mutterkonzern PSA gerieten. Wer glaubt, dass erhoffte Synergien von 3,7 Milliarden Euro Platz für Rüsselsheimer Nostalgie übrig lässt, der irrt.
Danke, Alexandra Eul aus unserer Nachrichtenredaktion. Ein Jahr nach der Relotius-Affäre beim Spiegel, jetzt wird der Mann Journalist des Jahres, der die Fälschungen seines Kollegen aufgedeckt hat, Juan Moreno. Das hören Sie nach Mitternacht bei Wladimir Balzer im Kulturmagazin Fazit. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht. Mhm.